Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Brasilien sind bei einer Brandkatastrophe in einer Diskothek viele Besucher ums Leben gekommen. Die Polizei geht inzwischen von mindestens 232 Toten und etwa 130 Verletzten aus. Nach Augenzeugenberichten entstand der Brand während einer Bühnenshow, also offenbar Fackeln oder Feuerwerkskörper entzündet wurden. Das Unglück ereignete sich im Süden Brasiliens in der Universitätsstadt Santa Maria. In der Diskothek sollen viele Studenten gewesen sein.
Brasilien steht unter Schock und trauert. Hunderte junger Leute hatten in einem Nachtclub in Santa Maria gefeiert, als sich ein Brand gegen 2 Uhr morgens Ortszeit entzündete. Panik brach aus, so Augenzeugen. Viele der Besucher sollen niedergetrampelt worden sein, die meisten Opfer aber seien erstickt. Die Flucht aus der Disco war schwierig, offensichtlich gab es nur einen einzigen Ausgang. Andere Türen sollen verschlossen gewesen sein. Viele Besucher hatten keine Chance. Der verheerende Brand entstand nach ersten Erkenntnissen durch die Show einer Rockband mit Feuerwerkskörpern und breitete sich schnell aus. Fassungslosigkeit überall. Verzweifelt suchen Familien nach ihren Angehörigen. Brasiliens Staatschefin Dilma Rousseff, ziemlich ergriffen, brach ihre Teilnahme am EU-Lateinamerika-Gipfel in Chile ab, um direkt nach Santa Maria zu reisen. Ich möchte dem brasilianischen Volk und den Menschen von Santa Maria sagen, dass wir zusammenstehen. Wir schaffen es, gemeinsam durch diese furchtbare Tragödie zu kommen. Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser der Stadt gebracht. Überall warten Familien voller Angst auf Nachricht. Aber konkrete Informationen gibt es bislang kaum, wie diese Ärztin berichtet. Wir haben Verletzte, die noch nicht identifiziert werden konnten. Es sind nicht so sehr viele, aber die Angehörigen draußen warten verzweifelt auf Informationen. Santa Maria steht unter Schock. Die 270.000 Einwohnerstadt hat eine 30-tägige Staatstrauer angeordnet.
Beim Militäreinsatz in Mali rücken die Truppen Frankreichs und der Regierung auf Timbuktu vor. Die Stadt ist berühmt für islamische Heiligtümer, von denen aber viele beim Vormarsch der Fundamentalisten zerstört wurden. Inzwischen sollen sich die Islamisten nach Norden zurückgezogen haben. Damit ist Kidal ihre letzte größere Hochburg. Gestern hatten die Regierungstruppen die strategisch wichtige Stadt Gao zurückerobert.
Auf dem Weg nach Timbuktu. Die malischen und französischen Truppen rücken immer weiter Richtung Norden vor. Nach unbestätigten Berichten sollen die Truppen kurz vor der Stadtgrenze sein. Seit Tagen sind diese Soldaten unterwegs, mitten durch die Wüste. Es ist schwierig, hier die Piste zu finden. Es gibt so viele davon. Die Karten sind relativ alt. Nachts ist es besonders schwer. Deshalb leiten uns die Helikopter Richtung Timbuktu. Im vergangenen Jahr hatten Islamisten dort mehrere Heiligtümer zerstört. Die Stadt zählt zum Weltkulturerbe. Die Einnahme von Timbuktu gilt als schwierig, da die Stadt ein Labyrinth aus antiken Moscheen, Monumenten und Lehmziegelhäusern ist. Freude und Erleichterung bei der Bevölkerung, wenn die französischen und malischen Truppen durch ihre Dörfer und Städte kommen, wie hier in Tonka. Wir haben das hier satt, wir sind gefoltert worden, man hat uns die Arme abgeschnitten, man tut uns schreckliche Dinge an. Die Islamisten hätten keine Gegenwehr geleistet, viele sollen geflüchtet sein.
Nach offiziellen Angaben verläuft der französische Militäreinsatz ganz nach Plan. Doch was genau an der Front passiert, ist unklar. Journalisten sind im unmittelbaren Kampfgeschehen nicht zugelassen. Wie viele zivile Opfer dieser Krieg bereits gefordert hat, darüber gibt das Verteidigungsministerium hier in Paris keine Auskunft.
In Ägypten dauern die Proteste gegen die Regierung an. In der Hauptstadt Kairo ging die Polizei mit Tränengas gegen Jugendliche vor. Auch in der Hafenstadt Port Said gab es wieder Unruhen, bei denen 5 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt worden sein sollen. Auslöser für die Gewalt war eine Trauerfeier für die Opfer der Krawalle von gestern. Präsident Morsi will sich noch am Abend mit einer Rede ans Volk wenden.
Erhöhte Sicherheitsstufe in Port Said. Das ägyptische Militär nimmt Stellung vor Regierungsgebäuden. Grund sind die Ausschreitungen von gestern mit mehr als 30 Toten. Zum Trauermarsch versammeln sich ganz in der Nähe die Angehörigen der Opfer. Später schließen sich Zehntausende aus Port Said an. Am Rande des Trauerzugs sollen bei Ausschreitungen mehrere Menschen getötet worden sein, berichten Ärzte. Zeitgleich besucht der ägyptische Innenminister eine der Trauerfeiern, bis er von einer aufgebrachten Menge hinausgeworfen wird. Die Menschen von Port Said machen die Regierung verantwortlich für die Eskalation der Gewalt. In Kairo gehen die Straßenschlachten weiter, den dritten Tag in Folge. Rund 100 gewaltbereite Jugendliche zeigen ihren Frust über die desolate wirtschaftliche Lage Ägyptens. Seit wir Morsi haben, sehen wir keine Verbesserung. Er verändert Ägypten nach seinem Geschmack, er nennt Minister nach Gutdünken. Die Wut auf die regierenden Muslimbrüder ist weiter groß in der Bevölkerung. Doch auf die Straße ging heute nur der gewaltbereite, harte Kern der Demonstranten.
Die Muslimbrüder drohen mit dem Ausnahmezustand, die Opposition mit dem Boykott der Parlamentswahl im Frühjahr. Ägypten ist auch 2 Jahre nach der Revolution tief gespalten. Eine Lösung könnte eine Übergangsregierung sein, gebildet aus Kräften der Regierung und der Opposition. Doch dass sich die regierenden Muslimbrüder darauf einlassen, ist unwahrscheinlich.
Der russische Ministerpräsident Medvedev geht offenbar auf Distanz zur Regierung in Syrien. Medvedev sagte nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen in einem CNN-Interview, Präsident Assad habe möglicherweise einen fatalen Fehler begangen und mit Reformen zu lange gezögert. Die Chancen für einen Machterhalt, so Medvedev, würden jeden Tag geringer. Zugleich bekräftigte der russische Regierungschef, das Ausland dürfe sich nicht in den syrischen Bürgerkrieg einmischen. Moskau stand bislang eng an der Seite Assads und hat Resolutionen im UN-Sicherheitsrat blockiert. Die Liberalen haben ihrem designierten Spitzenkandidaten Brüderle demonstrativ den Rücken gestärkt. Auf dem Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP machte Landesparteichef Lindner klar, man stehe hinter Brüderle. Der Fraktionsvorsitzende selbst äußerte sich bei dem Treffen in Düsseldorf nicht zu den gegen ihn erhobenen Sexismusvorwürfen. Er soll vor einem Jahr eine Sternreporterin mit anzüglichen Bemerkungen belästigt haben.
Die Laune hat er sich offenbar nicht verderben lassen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Sexismus-Schlagzeilen gibt sich Rainer Brüderle fröhlich und bekommt demonstrative Rückendeckung aus der Partei.
Wir begrüßen dich herzlich als unseren Spitzenmann, vor allen Dingen aber als unseren Freund, hinter dem wir stehen. Herzlich willkommen, lieber Rainer Brüderle.
Der traditionelle Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP ist auch in diesem Jahr ein Aufmarsch der Spitzenkräfte und eine gute Gelegenheit, den neuen Frontmann zu stärken. Direkte Reaktionen auf die Sexismusdebatte gab es dabei nicht, indirekte umso mehr.
Wenn man sich als freier Demokrat an die Spitze stellt, dann gibt es für die politische Konkurrenz in einigen Redaktionsstuben, aber auch in der politischen Arena kein Pardon mehr. Und umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die sich kennen, diejenigen, die wissen, wie Menschen wirklich sind, diese Zerrbilder, die über Menschen in den Medien verbreitet werden, nicht durchgehen lassen.
Brüderle selbst kommentierte seine angeblichen Anzüglichkeiten nicht. Stattdessen mahnte er seine Partei zu Selbstbewusstsein. Man habe als Regierungspartei erfolgreich gearbeitet. Darüber müsse man sich auch freuen dürfen.
Und ich sage allen, die meinen, wenn man die FDP klein macht, Deutschland in eine andere Republik führen zu können, sie werden sich täuschen. Sie können uns schlagen, sie können uns beschimpfen, sie können uns mit Dreck bewerfen, aber sie können uns unsere Überzeugung und Selbstachtung nicht nehmen.
Wer auf Klärung der Fakten oder eine Entschuldigung gehofft hatte, wurde enttäuscht. Und während andere noch Rede und Antwort standen, nahm der Frontmann den Hinterausgang.
Der künftige Präsident in Tschechien, Zeman, geht kurz nach seiner Wahl auf Konfrontationskurs zur konservativen Regierung. Der linksgerichtete Politiker forderte gestern Abend in einem Interview vorgezogene Neuwahlen für das Parlament. Dabei spielte Zeman darauf an, dass die derzeitige Koalition im Unterhaus über keine eigene Mehrheit verfügt. Die Minderheitsregierung hat allerdings mehrere Misstrauensvoten überstanden. Weltweit ist heute der Opfer des Holocaust gedacht worden. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Dort versammelten sich Überlebende des Naziterrors, Politiker und Jugendliche zu einer Gedenkfeier.
68. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers in Auschwitz und Birkenau. Die Mahnung bleibt gleich: Wehret den Anfängen. Bei der dreistündigen Gedenkfeier mit 80 ehemaligen Häftlingen wurden Kränze niedergelegt, unter anderem an der Todesmauer im Stammlager. In kurzen Reden erinnerten Befreier und Befreite bewegend an den 27. Januar 1945. Ich weiß es wie heute. Wir kamen an den Stacheldraht, da standen Leute, die winkten, abgemagert, mit großen Augen. Die haben sich total gefreut, dass wir kamen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir Soldaten nicht gewusst, wem wir da befreien, wofür das Camp eigentlich war. Erst sehr viel später habe ich das verstanden. Die Überlebenden, hochbetagt, haben Sorgen. Die Signale des Jahres 2013 erinnern sie an das, was sie in ihrer Kindheit spürten. Wir hören immer mehr Stimmen in der Gegenwart, die Nazis glorifizieren, sie zu Helden machen. Diese Versuche, Geschichte zu fälschen, sind nicht akzeptabel. Wir müssen sie bekämpfen. Diese Gleichgültigkeit führt zu Tragödien und zu neuen Verbrechen. In Krakau wurde vor 2 Stunden das Requiem für Auschwitz aufgeführt von den sogenannten Sinti- und Roma-Philharmonikern. Bemerkenswert schlichte Musik des holländischen Sinto-Komponisten Radgeb. Ein Denkmal aus Musik und Worten. Es ist allen Opfern von Auschwitz gewidmet und will eine Mahnung sein. Niemals darf sich so etwas wiederholen. Niemals.
Auch in Deutschland gedachten heute viele Menschen der Opfer des Nationalsozialismus. Politiker riefen auf den Veranstaltungen dazu auf, wachsam zu bleiben und gegen rechtes Gedankengut anzugehen. An der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen appellierte Brandenburgs Landtagspräsident Fritsch an die jungen Leute, die Pflege der Erinnerungskultur nicht als historische Last, sondern als Chance zu begreifen. Zwischen 1936 und 1945 waren in Sachsenhausen etwa 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet, verhungerten oder starben an Krankheiten.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hamburg das Nordderby für sich entschieden. Der HSV gewann gegen Werder Bremen mit 3:2. Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Bayern München den VfB Stuttgart mit 2:0. Die Tore für den Rekordmeister erzielten Mario Mandzukic und Thomas Müller. In der Tabelle haben die Bayern jetzt 11 Punkte Vorsprung auf Leverkusen, dahinter Meister Dortmund, gefolgt von Frankfurt. Mainz klettert von Platz 7 auf 5, dann Schalke, der HSV bleibt 9. In der unteren Hälfte haben Hannover und Stuttgart die Plätze getauscht. Bremen weiter 12. Auf dem Relegationsplatz Augsburg, punktgleich dahinter Hoffenheim. Am Tabellenende Greuther Fürth. Spanien ist neuer Handballweltmeister. Das Finale in Barcelona gewann das spanische Team gegen Europameister Dänemark mit 35:19. Für die Spanier war es der 2. WM-Titel nach 2005.
Er ist der jüngste Bob-Weltmeister aller Zeiten. Francesco Friedrich hat in St. Moritz die Goldmedaille im Zweierbob gewonnen. Mit seinem Anschieber Jannis Becker lag der 22-Jährige nach allen Läufen vorn und holte bei seiner 2. WM-Teilnahme den Titel. Mit 56 Hundertstelsekunden verwies er den Schweizer Bert Hefti auf den 2. Platz. Bronze gewann Thomas Florschütz. Der Thüringer fuhr nach 2 sehr guten Läufen heute noch von Platz 6 auf das Siegerpodest. Im Teamwettbewerb aus Skeleton und Bob holte Deutschland 1, hinter den USA die Silbermedaille.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 28. Januar.
Atlantische Tiefausläufer lenken feuchtmilde Meeresluft nach Deutschland. Zunächst fällt zum Teil noch Schnee oder gefrierender Regen. In den nächsten Tagen dann bei fast schon frühlingshaften Temperaturen nur noch Regen. Heute Nacht gibt's im Osten und Süden noch Schnee oder Regen, der stellenweise gefriert. Vorsicht, Glättegefahr. Vor allem im Norden und Westen klart es gebietsweise auf. Örtlich bildet sich Nebel. An den Alpen schneit es morgen anfangs noch sonst, teils dichte Wolken, teils Sonne. Hier und da etwas Regen. Im Bergland ist auch noch Schnee dabei. Im Süden schwacher, sonst mäßiger. Im Norden auch frischer Wind aus West bis Südwest. Am Abend im Nordwesten stürmische Böen. Am Oberrhein heute Nacht bis +3 Grad, sonst verbreitet Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen seit längerem wieder frostfrei, 1 Grad am Alpenrand bis 8 Grad am Oberrhein. Am Dienstag wird es sehr windig und es regnet verbreitet. Am Mittwoch legt der Wind noch zu und es regnet weiter. Im Süden zeigt sich aber auch die Sonne. Der Donnerstag beginnt oft freundlich, später zieht von Westen Regen heran. Es bleibt windig.
Tom Buro meldet sich um 22.45 Uhr mit den Tagesthemen. Wir berichten über die Trauer und das Entsetzen nach der Brandtragödie in Brasilien. Außerdem die Höhepunkte der beiden Derbys der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.